Herzlich willkommen zum Radro Digital Podcast. Der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir bleiben heute im Google-Universum. Mit dabei ist wieder John. Hallo.
Servus.
Und heute beschäftigen wir uns näher mit dem Google Tag Manager und da gehen wir auch ein bisschen drauf ein, was für eine Rolle denn der Data Layer dabei spielt. Vielleicht erstmal grundsätzlich, was ist der Google Tag Manager? Das ist ein kostenloses Tool von Google. Man kann damit als Website-Betreiber ohne direkte Codeänderung auf der Website verschiedene Sachen verwalten, zum Beispiel die HTML-Tags, und es ermöglicht auch Marketing- oder Remarketing-Tags zu verwalten. Und dabei spielt der Data Layer eine große Rolle. Wir haben diesem Universum uns einmal näher informiert für euch und uns angeguckt, welche 5 Tipps man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man den Google Tag Manager nutzen möchte.
Ja, das war jetzt schon eine super Einleitung, liebe Anja. Und ich glaube, damit wir auch diejenigen noch abholen, die bisher nur Bahnhof und Abfahrt verstanden haben, gehen wir vielleicht auch nochmal so auf ein paar Basics ein. Also ich habe meines Wissens das erste Mal mit dem Google Tag Manager zu tun gehabt vor ungefähr 9 oder 10 Jahren. Und da habe ich immer nur Tags, Trigger und Variablen gehört. Und für den Normalsterblichen ist es ja jetzt schon etwas sehr Neues. Und vielleicht gehen wir gleich auf diese 3 Dinge ein. Und um es nochmal so ein bisschen in eine einfache Sprache zu übersetzen, ist nach meinem Verständnis der Google Tag Manager eine Möglichkeit, so eine Art Nadelöhr in die Website reinzumachen. Und über dieses Nadelöhr kann man dann alle möglichen Codes reinschicken, ohne dass man jetzt den Website-Code die ganze Zeit anpassen muss. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich möchte meinen Facebook-Pixel einbinden und habe einerseits die Möglichkeit, das jetzt in den Header-Code einer Website oder eines Shops einzubinden, oder ich habe die Möglichkeit, das über den Google Tag Manager zu machen. Und das ist jetzt bei einem einmaligen Anpassen noch nicht ganz so gravierend oder ökonomisch, aber wenn ich jetzt mir überlege, dass es ja noch andere Tags und Variablen und Codes gibt, die ich dann über den Tag Manager einbauen kann, dann macht sich das schon auf Dauer bemerkbar, weil ich dann eben nicht dauernd den Webentwickler fragen muss, ob er mir den Code noch einbauen kann auf die Website selber oder im Code selber, sondern ich kann das wirklich über den Google Tag Manager machen. Ist das einigermaßen verständlich in einfachen Worten erklärt oder müssen wir hier noch ein bisschen weiter ausführen? Was denkst du?
Ich denke schon, vielleicht kann man dieses Beispiel noch erweitern, was genau man denn auf der Website sehen möchte. Vielleicht einmal an einem Anwendungsbeispiel, wenn man irgendwie Nutzerverhalten oder Kaufverhalten sich näher angucken möchte oder da Daten erheben will. Nochmal, um auf die Trigger und Tags und Codes einzugehen und das ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen. Also wenn man zum Beispiel auf in den Warenkorb klickt, ist das ein Trigger, der dann eben ausgelöst wird, und dann wird gemessen, an welchen Variablen passiert das Ganze. Also zum Beispiel, wie viele Sachen kaufe ich, welche Größe kaufe ich, was ist der Preis, und all diese Daten werden vom Google Tag Manager übermittelt, um das einmal zusammenzufassen. Ich denke, daran schließt auch unser erster Tipp oder unsere erste Zwischenüberschrift ganz gut an, und zwar das Verständnis des Data Layers, weil dieser Data Layer ist ja quasi dieser Zwischenspeicher, der diese Informationen sammelt, die dann da ausgelöst werden, ne, und an Dritte weitergibt, zum Beispiel, wenn man Google Analytics implementiert hat, über den Google Tag Manager auch an Google Analytics. Und genau, diese Datenstruktur ist eben ja sinnvoll, um diese spezifischen Informationen von der Website zu erfassen und weiterzugeben im Bereich Nutzerinteraktion, im Bereich Kaufabschlüssen oder was man sonst noch so auf seiner Website eben speichern möchte oder auslesen möchte.
Also an der Stelle ist es, glaube ich, auch immerhin interessant zu erwähnen, dass es ja jetzt auch die Möglichkeit gibt, Server-Side-Tracking einzurichten. Also, um die Sache jetzt eben noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist es so, dass ja dieses browserbasierte Tracking in absehbarer Zeit nicht mehr in der Form existieren wird, wie es momentan noch der Fall ist. Und hier empfehlen wir ja auch vor allem, ich sag mal, größeren Kunden, aber nicht nur, dass sie perspektivisch zumindest ihre Datenstruktur so einstellen sollten, dass hier auf serverseitiges Tracking zurückgegriffen wird. Und in dem Kontext haben wir jetzt die letzten Wochen und Monate gesehen, dass es schon ein paar Herausforderungen gibt, weil hier haben wir ja mindestens nochmal eine weitere Schicht oder einen weiteren Kommunikationsweg, und zwar zwischen dem eigenen Webserver und dann dieser Vermittlungsschicht quasi zwischen Server und dem, was dann an Google geschickt wird. Und das ist jetzt wahrscheinlich dieses serverseitige Programm, nenne ich es jetzt mal. Also es sind ja in der Regel auch Anbieter, die jetzt extern sowas anbieten. Und dann schickt man quasi von seinem Server an diesen SST, sagt man ja, serverseitiges Tracking-Anbieter Daten, der wiederum nur eine gewisse Auswahl an Daten an Google und damit auch Facebook und andere Anbieter weiterschickt. Also es geht hier natürlich, und das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen der Übergang zu Punkt 2, es geht natürlich viel um Daten und auch Datenschutz. Konformität, DSGVO, Kompatibilität. Warum sagen wir das jetzt in der Ausführlichkeit? Weil es unheimlich wichtig ist, als Website-Betreiber oder auch Shop-Betreiber zu gucken, dass ich eben überhaupt in der Lage bin, Daten effektiv zu sammeln und dann auch DSGVO-konform zu sammeln. Und da ist halt diese Data Layer-Thematik in Kombination mit serverseitigem Tracking die State of the Art sozusagen. Ja? Also die Möglichkeit, die wir aktuell schon empfehlen, und in Zukunft die Möglichkeit, die noch wichtiger sein wird.
Definitiv. Man hat ja auch die Möglichkeit, über den Cookie-Banner darauf hinzuweisen, dass man den Google Tag Manager benutzt und die Daten dort implementiert, ne, dass man darüber auch nochmal eine Zustimmung einholen kann, dass die Daten so freigegeben werden, wie sie auch genehmigt wurden in bestimmtem Maß.
Also selbst hier gibt es ja dann teilweise divergierende Meinungen, auch bei den Rechtsanwälten und weiteren Datenschutzexperten. Die einen haben zumindest behauptet, dass serverseitiges Tracking dann gar nicht mehr in der Form diese Cookie-Consents erfordert. Da gibt es jetzt andere Meinungen dazu, und wir versuchen auch als Agentur natürlich aktuell die Diskussion auf dem Schirm zu halten, um dann auch natürlich nicht als Rechtsperson, als Rechtsanwalt oder so zu beraten, aber immerhin Hinweise geben zu können, wie ein Setup aussehen könnte, also ein datenschutzkonformes. Wie alles, was wir hier sagen, ist natürlich auch ohne Gewähr. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, macht es lieber so und so, dann ist es eben immer noch mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man da jetzt auf Nummer sicher gehen wollte, dann müsste man einen eigenen Datenschutzbeauftragten engagieren oder zumindest konsultieren. Und selbst der oder die, würde ich jetzt mal behaupten, ist niemals zu 100% sicher. Also da gibt es dann auch immer eine Klausel, weil die Thematik halt doch relativ kompliziert ist. Aber aus unserer Erfahrung heraus ist es eben auch so, dass wenn man einige Grundregeln beachtet, dass man da dann auch jetzt nicht jeden Tag mit einer Abmahnung rechnen muss, sondern ich sag mal, wenn man da bestimmte Punkte beachtet, dann kann man das schon hinbekommen. Ja, technisch ist es allerdings schon eine Herausforderung, und ich habe, wie gesagt, auch schon einige Jahre das Thema auf dem Schirm, habe auch teilweise diese technischen Dinge angepasst, aber dafür gibt es in der Regel einen Entwickler. Team, und das empfehlen wir auch, dass man, wenn man da jetzt mit durchstarten möchte mit dem Thema, dass man hier fähige Webentwickler engagiert, die dann auch in der Lage sind, das so einzurichten, dass es dann passt.
Genau. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was ist es überhaupt, wie funktioniert es, worauf sollte man achten? Jetzt tiefer einmal reinzugehen, wenn man dann diese ganzen Tags integrieren möchte, ist es natürlich wichtig zu wissen, was möchte man sich überhaupt angucken, ne? Also dass man irgendwie dokumentiert, was man sich angucken möchte, zum Beispiel den Zweck aufschreibt oder auch dokumentiert, welche Daten erfasst werden und welche Trigger ausgelöst werden oder aktivieren. damit man am Ende nicht vor einem Wust an Daten steht, die man vielleicht gar nicht korrekt benannt hat und gar nicht weiß, was hat man da gerade ausgelesen, weil dann bringt ja dieser ganze schöne, hoffentlich DSGVO-konform eingerichtete Google Tag Manager eigentlich nichts, wenn man gar nicht weiß, was habe ich da jetzt ausgelesen oder in welchem Zusammenhang kann ich die ausgelesenen Daten verwenden.
Also hier auch vielleicht ein Tipp, wirklich das von Anfang an sauber zu benennen. Das ist übrigens nicht nur für den Google Tag Manager relevant, sondern auch für andere Plattformen, sage ich jetzt mal. Also beispielsweise Meta, da haben wir ja auch Kampagnenebene, Anzeigengruppenebene und Anzeigen. Und hier lohnt es sich wirklich von Haus aus, von Anfang an zu gucken, dass man hier eine einheitliche Nomenklatur befolgt, die dann auch im Team verstanden wird, sodass man halt relativ schnell erkennen kann, okay, hier geht es jetzt um diese Form von Datum oder hier möchte ich die und die Daten erheben. Sonst kommt man am Ende des Tages voll durcheinander mit dem ganzen Setup. Und auch hier, wenn wir jetzt zum Beispiel ein sogenanntes Audit machen, wenn wir uns jetzt bestehende Google Tag Manager Container anschauen, beziehungsweise Dashboards, dann ist da manchmal alles Mögliche mit drin, was eigentlich nicht drin sein sollte. Und die Schwierigkeit liegt auch so ein bisschen darin, dass sich da einerseits sehr viel ändert permanent und andererseits ist diese Verwaltung von Google Tag Manager und anderen Conversion APIs oder Einrichtung dieser. Das ist so ein Mittelding zwischen Marketingaufgaben und Entwickleraufgaben und dann habe ich die Data Analysts, die das dann auch irgendwie manipulieren können. Also das ist eigentlich so ein Thema, was zwischen verschiedenen Bereichen und Abteilungen relevant ist und alle könnten es theoretisch machen, aber es gibt meistens nicht eine Person, die das alles kann und auch umsetzt. Also hier ist es dann eben auch eine Frage der Kommunikation. Was will eigentlich Marketing sehen und wie setzt man das dann technisch um? Und spätestens da tauchen dann, wenn Leute miteinander kommunizieren müssen, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen, da tauchen dann Herausforderungen auf. Und ich weiß es halt auch, dass es verschiedene Setups gibt. Manchmal ist es eleganter gelöst, manchmal ein bisschen komplexer. Aber ich kann wirklich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, empfehlen, sich damit zu befassen und sich klar darüber Gedanken zu machen, welche Daten sollen denn erhoben werden, wie strukturiere ich das Ganze, wie versuche ich das dann eben weiterzugeben an die anderen Systeme.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da schließen auch unsere Tipps 4 und 5, das hast du ja kurz angerissen, schon dran an. Und zwar einmal, dass wenn man auch Änderungen davor nimmt und die Tags ändert oder Trigger ändert, dass man die immer testet. Ne? Also es gibt verschiedene sogenannte Debugging-Tools, womit man ausprobieren kann, dass diese Tags und Trigger auch richtig funktionieren, damit man eben keine fehlerhafte Datenerhebung hat. Ne? Dass man das vorher merkt und nicht erst, wenn die ganzen Daten ausgelesen sind und dann stimmen die gar nicht. Ist vielleicht in dem Zusammenhang auch wichtig.
Genau, also vielleicht hier noch ergänzend, weil wir es auch, glaube ich, schon mal angerissen hatten, dieses Deduplizieren von Daten ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Daten erhebe über Facebook und Daten erhebe über Google Analytics und meinetwegen noch Pinterest und ich habe das System nicht aufeinander abgestimmt, dann kann es sein, dass dass diverse Daten oder Konversionen doppelt gezählt werden. Und das verzerrt natürlich unheimlich die Reportings. Also das ist so ein Ding, was man eben auch sehr gut das durch dieses Debugging testen kann. Und auch hier haben wir schon einige Erfahrungen sammeln dürfen und gesehen, dass manche Setups halt nicht so eingestellt waren. Und dann hört sich das natürlich an, wenn ich irgendwie 200 Konversionen zum Beispiel Form-Submissions hatte, laut Daten, aber in Wahrheit ist es dann gar nicht so gewesen und da ist halt manchmal auch die Kompetenz nicht da, ja, also bei den Partnern oder Kunden, die wir haben, ist es dann oftmals so, dass es da keine Person gibt, die das wirklich auf dem Schirm hat und auch lesen kann und da sehen wir halt unsere Aufgabe als Agentur auch sehr, dass wir versuchen, das so transparent und klar und auch realistisch wie möglich einzurichten, damit man auch wirklich mit Zahlen arbeiten kann, die der Wahrheit entsprechen. Und das ist schon eine Herausforderung an sich tatsächlich.
Das stimmt. Das erfordert ja auch, wie du es eben schon meinst, diese regelmäßigen Aktualisierungen und Audits, damit man immer wieder überprüfen kann, dass alles passt und man zum Beispiel auch alle Updates oder die neuen Funktionen, dass sie funktionieren und immer auf dem neuesten Stand sind. Weil wenn man den Google Tag Manager nicht updated oder ähnliches, dann ist es natürlich auch schwierig, korrekte Daten zu erheben, weil dann vielleicht irgendwelche Einstellungen angepasst wurden, die dann erschweren, die Daten so zu messen, wie man es eigentlich möchte.
Genau, das gilt auch nicht nur für den Google Tag Manager, sondern zum Beispiel auch für die Cookie Consents. Da gibt es ja dann verschiedene Versionen. Und wenn man dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, User-Centrics hat und da hat man die Version 1, die dann bestimmte Sachen nicht mehr hat, die Version 2 hat oder so, dann kann es eben sehr gut sein, dass das ganze Setup nicht mehr richtig funktioniert oder gar nicht mehr funktioniert. Und auch hier gilt halt wirklich up-to-date bleiben. Regelmäßiges Troubleshooting, also wirklich mal die Entwickler drüber gucken lassen, vielleicht sogar einmal monatlich, mindestens einmal im Quartal, um zu sehen, ob diese ganzen Sachen noch gemessen werden. Also vor allem diese harten, ich sage jetzt mal KPIs, also Key Performance Indicator, die wirklich wichtigen Kennzahlen für ein Unternehmen. Und sei es, dass ich nur ein Beispiel überprüfe, ob meine Kontaktformulare noch funktionieren bei einer Dienstleister-Website oder halt der Checkout-Prozess bei einem Shop. Wie oft haben wir es gesehen, dass irgendein Update war, das versäumt wurde und dann geht auf einmal der Checkout-Prozess nicht mehr oder nicht mehr richtig oder die Konversionen werden nicht richtig übergeben oder gemessen. Und dann, wenn man natürlich einen großen Shop hat, wo es um mehrere tausend oder sogar mehr Euro Umsatz am Tag geht, dann macht sich das halt sehr schnell bemerkbar.
Mhm, ja, definitiv.
Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Start hinbekommen in das Thema Data Layer und Google Tag Manager, aber es wird sicherlich die ein oder andere Frage geben und wenn dem so ist, dann scheut euch bitte nicht, uns zu fragen. Also wir haben ja mit Anja und dann auch mit meinem Bruder Mel sehr, sehr fähige Leute im Team, die da weiterhelfen können. Ich kann es bedingt auch, sage ich mal, aber ich bin da jetzt nicht so tief drin, wie ihr es seid und wir werden auf jeden Fall auch in Zukunft mehr Beispiele auch liefern zu dem Thema. Allein deswegen schon, weil wir tagtäglich damit zu tun haben und immer mehr damit zu tun haben, was ja auch wichtig ist, um überhaupt effektives Online-Marketing machen zu können. Und die Zukunft liegt in den Daten, das ist ganz klar. Und das vielleicht noch abschließend, das kann ich jetzt so im Rückblick sagen, diese Frage der Datenerhebung und datengetriebene Entscheidungen treffen, das wird immer wichtiger, um die digitalen Strategien überhaupt ausarbeiten und anpassen zu können. Also das wird jetzt auch vor dem Hintergrund der KI und dieser Big Data Geschichten, die jetzt da alle so kommen, wird noch wichtiger sein. Und das ist nicht nur ein Trend, der kurzweilig ist, sondern wir sehen hier wirklich einen ganz großen Shift in Richtung Datensammlung, Data Analytics und Data Driven Decisions. Und da in diesem Kontext muss man diese Thematik auch einfach sehen.
Auf jeden Fall präzise die Daten relevant erfassen, sozusagen. Und das Ganze noch ohne rechtliche Risiken im besten Fall.
So ist es, genau. Das hast du jetzt nochmal schön auf den Punkt gebracht. Und damit bedanken wir uns erstmal wieder für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue und dir, liebe Anja, auch ganz vielen Dank für dieses spannende Thema, auch wenn es wirklich ans Eingemachte ging.
Ja, ich danke dir ebenfalls. Das Gespräch war auf jeden Fall sehr produktiv und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Das Ganze haben wir natürlich wie immer dann auch auf unserem Blog für euch zusammengefasst und für weitere Infos schaut immer gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei.
In diesem Sinne viel Spaß beim weiteren Datensammeln und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war eine neue Folge vom RATO Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schickt dazu einfach eine Mail an durchstarten@rato-digital.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.